Zank und Streit oder Gottes Frieden heißt das heutige Thema und ich lese uns dazu aus 1. Mose 45 ab Vers 1 unter Auslassung einiger Verse. Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor allen, die um ihn standen, und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, und die Ägypter hörten es, und das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und seine Brüder konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch zu mir her. Und sie traten herzu, und er sprach: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun betrübet euch nicht, und es entbrenne nicht in euren Augen, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Und das Gerücht wurde im Hause des Pharao gehört, indem man sprach: Josefs Brüder sind gekommen. Und es war gut in den Augen des Pharao und in den Augen seiner Knechte. Und der Pharao sprach zu Josef: Sage deinen Brüdern, tut dieses: Beladet eure Tiere und ziehet hin, gehet nach dem Lande Kanaan und nehmet euren Vater und eure Haushaltungen und kommet zu mir. Und ich will euch das Beste des Landes Ägypten geben, und ihr sollt das Fett des Landes essen. Und die Söhne Israel taten also. Und Josef gab ihnen Wagen nach dem Befehl des Pharao und gab ihnen Zehrung auf den Weg. Er gab ihnen allen, einem jeden, Wechselkleider, und Benjamin gab er 300 Silberschekel und 5 Wechselkleider, und seinem Vater sandte er dieses: 10 Esel, beladen mit dem Besten Ägyptens, und 10 Eselinnen, beladen mit Getreide und Brot und Nahrung für seinen Vater auf den Weg. Damit entließ er seine Brüder, und sie gingen, und er sprach zu ihnen: Zankt euch nicht auf dem Wege. Ich habe ja aus der unrevidierten Elberfelder Bibel gelesen, aber der letzte Vers stammt aus der Schlachterbibel 1951. Aber mit diesem Vers sind wir beim Thema angekommen. Mit diesem letzten Vers: Damit entließ er seine Brüder, und sie gingen, und er sprach zu ihnen: Zankt euch nicht auf dem Wege. Darum soll es heute gehen. Aber ich möchte zunächst die Verse einmal in ihren Zusammenhang stellen. Vielleicht ist nicht jedem dieser Bericht von Josef hier so geläufig. Der alttestamentliche Patriarch Jakob, er hatte 12 Söhne, und einer von den Söhnen war Josef. Aber dieser Josef war nicht so gut gelitten bei den meisten der Brüder. Warum war das so? Letztlich war es so, weil Gott seine Hand auf ihn gelegt hatte. Und so kam es dazu, dass er eines Tages durch seine Brüder verkauft wurde nach Ägypten. Sie wollten ihn loswerden. Eigentlich wollten sie ihn zunächst umbringen, aber dann haben sie ihn doch nur verkauft. Und dem Vater haben sie Glauben gemacht, ein wildes Tier hätte ihn zerrissen. Das war ja auch ein Verbrechen, oder? Allein dies dem Vater unterzuschieben. Und Jakob war untröstlich darüber. Aber Gott ging mit Josef. Er ging mit ihm durch die Tiefe, als er doch nach Ägypten ging, in der Karawane der Sklavenhändler oder was sie sonst noch alles an Waren mit sich brachten. Er ging mit ihm, als es in die Höhe ging, im Hause Potiphar, als er eine gute Stellung bekam. Und Gott ging mit ihm, als es wieder in die Tiefe ging, nämlich unverschuldet ins Gefängnis. Und dann kam der Tag, den Gott in seiner Vorsehung bestimmt hatte, dass er aus dem Gefängnis kam, um dem Pharao, dem König von Ägypten, seine beunruhigenden Träume zu deuten. Er träumte ja von 7 Hungerjahren und von 7 reichen Jahren, aber er verstand den Traum nicht. Und Josef konnte ihm den Traum deuten. Und dann hat er ihm geraten, in den 7 guten Jahren für die 7 schlechten Jahre zu sammeln. Nun brauchte er noch einen Mann, der dies in die Hände nahm. Und wen gab es Besseres in den Augen des Pharaos als Josef? Und so bestellte er Josef über das ganze Land Ägypten als zweiten Herrscher nach ihm. Und so sammelte Josef in den 7 guten Jahren für die 7 schlechten Jahre. Und als die Hungerjahre anbrachen, hatte ganz Ägypten Korn und Brot. Aber der Hunger blieb nicht an der Grenze Ägyptens stehen. Er zog sich hoch, auch bis Kanaan. Und deshalb standen eines Tages seine Brüder vor ihm, um Korn zu kaufen. Denn es hatte sich herumgesprochen bis dahin, dass es Korn gab in Ägypten. Und dann standen sie vor ihm, aber sie haben ihn nicht erkannt, den Josef, wie auch. Da hätten sie ja nie mit gerechnet. Das war eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, dass Josef der zweite Mann in Ägypten geworden ist. Sie erkannten ihn nicht, aber Josef erkannte sie. Und als sie dann miteinander ins Gespräch kamen, sie sind ja zweimal hinterher nach Ägypten gekommen, da hat Josef diese Gelegenheit genutzt, diese seine Brüder zur Buße zu führen. Denn als sie kamen, hielten sie sich noch für redliche Leute. Sie sagten, redliche Männer sind wir. Die waren redlich. Sie hätten beinahe ihren Bruder umgebracht. Sie haben ihren Vater ins tiefe Unglück gestürzt. Und sie sagten, redliche Männer sind wir. Aber es blieb nicht dabei. Hinterher sagten sie, Gott hat unsere Missetat gefunden. Und als es soweit war, als sie letztlich eingesehen hatten, sie waren schuldig, da offenbarte sich ihnen Josef, er gab sich ihnen zu erkennen. Und das habe ich nun zu Anfangs gelesen. Er gab sich ihnen zu erkennen und er vergab ihnen alle ihre Schuld, beschenkte sie reich und schickte sie in das Land Kanaan, um ihren Vater und die Familien zu holen, damit sie gerettet würden. Diese Brüder, und das müssen wir jetzt mal kurz festhalten, diese Brüder standen in der Gnade und in der Vergebung. Denn Josef hatte ihnen alles vergeben. Und der Josef hatte sie reich beschenkt, als sie jetzt nach Kanaan zogen. Sie konnten glücklich sein. Sie hatten alles. Das Gewissen war frei. Die Zukunft war klar. Und jetzt sagt Josef noch einen Rat. Ja, was wird er wohl gesagt haben? Grüßt den Vater. Oder was wird er gesagt haben? Wir haben es ja gelesen. Er sagt zu ihnen, zankt euch nicht auf dem Wege. Ja, Moment mal. Warum das denn? Was gab's denn hier zu zanken? Sie hatten doch alles. Haben wir es nicht gerade gehört? Vergebung, reich beschenkt, glücklich durften sie sein. Sie hatten alles. Und dann sagt Josef zu ihnen, zankt euch nicht auf dem Weg. Ja, worüber sollten die sich denn jetzt zanken? Aber so ist es bis heute geblieben. Das ist ein Thema für uns Gläubige. Denn wir stehen im Grunde in der gleichen Situation wie die Brüder hier. Natürlich ist es nicht nur ein Thema für Gläubige, nicht? Es ist auch ein Thema für alle anderen. Aber wir wollen nicht meinen, die, die wir gläubig wären, uns betrifft das ja gar nicht mehr. Nun, es ist gut, wenn es uns nicht betrifft. Aber Josef sagte es denen, die Vergebung der Sünden hatten. Und ist es bei den Gläubigen nicht genau so? Sie haben Vergebung ihrer Sünden durch den Herrn Jesus Christus. Und sie sind in ihm reich beschenkt. Da könnte man sich fragen, was haben sie denn wohl für einen Grund, sich zu zanken? Und dennoch, du und ich, wir brauchen diese Ermahnung, die wir heute hören. Wir brauchen sie genauso, wie sie die Brüder Josefs brauchten. Die standen auch in der Vergebung. Es war jetzt alles gut. Und dann sagt Josef ihnen, jetzt zankt euch aber nicht. Und wir dürfen an die Stelle des mahnenden Josefs sogar den Herrn Jesus setzen. Man kann Josef ja in gewissen Dingen mit Jesus vergleichen. Ich meine jetzt eine Vorschattung, ein Beispiel auf Jesus. Aber wir können Jesus selbst an die Stelle des mahnenden Josefs setzen für uns, denn er ruft uns das Gleiche zu. Was ruft er uns denn zu? In Markus 9, Vers 50, da sagt er, habt Frieden untereinander. Das ist doch das Gleiche, oder? Nein, es ist noch was mehr. Denn Friede ist etwas mehr als nur die Abwesenheit von Zank. Aber der Zank muss erstmal weg sein, bevor Friede kommen kann. Das ist uns klar. Und dieser Satz, den Jesus hier sagt, habt Frieden untereinander, beinhaltet auf jeden Fall die Mahnung, zankt euch nicht auf dem Wege. Seht, Josef wusste, ahnte, dass seine Brüder sich zanken könnten. Und deswegen sagt er es ihnen, dass sie in Streit kommen könnten. Ja, selbst in so guten Lebenslagen, die sie jetzt hatten. Diese gute Lebenslage, die sie hatten. Und der Herr Jesus, der weiß auch von uns, dass wir in Zank und Streit geraten können, selbst wenn wir in guter Lebenslage leben. Wir leben ja alle mehr oder weniger in guter Lebenslage, oder? Natürlich gibt's auch immer mal Probleme, das gibt's auch. Zankt euch nicht auf dem Weg. Ja, der Herr Jesus hat das auch erleben müssen. Einmal fragt er sie, was habt ihr euch denn unterhalten vorhin auf dem Weg? Ich sag's mal mit meinen Worten. Was habt ihr denn vorhin geredet miteinander? Sie aber schwiegen. Warum das denn? Es war ihnen peinlich, gerade darüber zu reden vor Jesus. Hoffentlich hat er es nicht gehört, aber jetzt mussten sie es doch sagen. Das heißt in Lukas 22, es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen für den Größten zu halten sei. Unter den Jüngern Jesu, die ihm folgten, entstand ein Streit. Wenn sie sich nun wenigstens nur sachlich darüber unterhalten hätten. Nein, die haben sich gestritten. Wie mag sich das wohl angehört haben? Wenn vielleicht der eine gesagt hat, ich bin der Größte, das stimmt aber nicht, ich bin der Größte, ich weiß es nicht, wie es sich angehört hat. Aber sie haben sich gestritten darüber. Ja, und das Neue Testament bezeugt uns, dass sich auch Gläubige streiten können. Und dafür wollen wir nicht die Augen verschließen, aber das Ziel ist, zankt euch nicht auf dem Wege. Aber wir müssen manchmal erst auch das in Augenschein nehmen, was wirklich da ist. Sonst kommen wir nicht weiter. Wir können das Thema nicht tabuisieren und sagen, da haben wir ja nichts damit zu tun, nicht? Ganz so ist das nicht. Seht, das Neue Testament berichtet uns davon, dass Gläubige in Streit geraten können. Es heißt in 1. Korinther 3, Vers 3, denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise. Ach so, so war das bei den Korinthern, ja. Es war Neid und Streit unter ihnen. Und der Apostel Paulus sagt es ihnen dann nochmal im 2. Korintherbrief, denn ich fürchte, dass wenn ich komme, ich euch etwa nicht als solche finde, wie ich will, ich lasse jetzt mal was aus, dass etwa Streitigkeiten, Neid, Zorn, Zänkerei vorhanden seien. Damit hat Paulus gerechnet. Ja, damit hat er gerechnet. Er hat es befürchtet, dass wenn er komme, dass auch Streit und Zänkereien da sind. Oh, nicht umsonst sagt er, zürnet und sündiget nicht, Epheser 4. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn. Das sagt er ja zu Gläubigen, das sagt er ja nicht zu der Welt. Ist das schlimm, wenn die Sonne untergeht über unserem Zorn, wenn es wirklich dunkel wird darüber? Aber das dürfen wir in doppelter Hinsicht vielleicht auffassen. Auf der einen Seite, es kann über unserem Zorn wirklich dunkel werden. Zürnet nicht, ist die Mahnung. Aber es gibt auch Menschen, die lassen bewusst die Nacht drüber verstreichen, bevor sie sich wieder vertragen, und nicht nur eine. Manche brauchen lange, bis sie die Hand des Friedens reichen können. Aber das ist nicht das Gebot, das uns die Bibel nennt. Zankt euch nicht auf dem Wege. Und darum soll es heute gehen. Aber wir merken, die Bibel weiß, dass auch Gläubige sich zanken können. Nicht nur in der Welt streitet man sich, nein, auch unter Gläubigen streitet man sich und zankt man sich. Und ich denke, es ist uns allen nichts Neues. Aber die Lösung heißt, zankt euch nicht auf dem Weg. Die Mahnung heißt so. Ja, sie gilt auch uns. Und wir wollen jetzt diesen Satz mal etwas genauer untersuchen. Zankt euch nicht auf dem Weg. Wir wollen ihn in drei Teile zergliedern. Der erste Teil heißt Zank, der zweite euch und der dritte auf dem Weg. Liegt alles in diesem kurzen Satz drin. Also, der erste Teil Zank. Was ist denn nun eigentlich Zank? Nun, Zank hat was mit Beschimpfung zu tun, mit gegenseitigen Vorwürfen, mit Streit in kleinlicher und, das wollen wir nicht vergessen, oft gehässiger Weise. Da stehen sich Menschen gegenüber, die eigentlich gar nicht gehässig zueinander sein wollen. Und plötzlich sind sie es, weil Zank und Streit da ist. Ja, es ist oft der Ärger über verschiedene Ansichten. Der eine denkt so, der andere denkt so. Aber es können alle möglichen Gründe für einen Zank geben. Oft ist es aber nur ein kleiner Anlass. Und deswegen ist es ja umso bedauerlicher, dass man sich um so kleine Dinge zanken kann. Und ich will uns das jetzt doch mal etwas plastisch machen. Ich will uns jetzt mal ein konstruiertes Beispiel geben. Es hat nicht so stattgefunden, aber es könnte so stattgefunden haben. Da kommt der Peter nach Hause, er ist in der 6. Klasse und er kommt von der Schule nach Hause und sagt dort, oh, heute haben wir von der Berliner Mauer gehört in der Schule, aber wann ist die denn gebaut worden? Ja, sagt die Mutter, die wurde direkt nach Kriegsende im Jahr 1945 gebaut. Da schaltet sich der Vater ein. Der ist heute auch gerade da, er hat Urlaub. Unglücklicherweise, müssen wir sagen, wenn wir die Entwicklung weiter verfolgen. Er sagt, nein, mein Junge, die wurde erst 1961 gebaut. Wir hatten jetzt recht. Der Vater hat recht, aber darum geht's nicht. Wir werden gleich merken, darum geht's hinterher gar nicht mehr. Recht hat objektiv der Vater hier in diesem Beispiel. Aber die Mutter sagte sich, nein, das stimmt doch nicht. Und das sagt sie jetzt auch laut. Nein, das kann doch nicht sein. Nach dem Krieg wurde doch Deutschland in die Zonen aufgeteilt und da wurde doch die Berliner Mauer gebaut. 1945. Da sagt der Vater etwas überheblich, ach, du hast doch überhaupt keine Ahnung. Sie wurde 1961 gebaut. Ja, aber meinte die Mutter, ich weiß nicht, ob das stimmt. Da wird der Vater beleidigt und sagt, sag mal, willst du eigentlich mein Wissen in Frage stellen? Du hast doch gar keine höhere Schule besucht. Ich habe sie doch besucht. Und weißt du, da habe ich Geschichtsleistungskurs gehabt. Das war mein täglich Brot. Ich muss es doch schließlich wissen. Da wird die Mutter ärgerlich. Und sie sagt, ach, gib doch nicht immer so mit deiner Bildung an. Es gibt sicher noch Klügere als du. Das sticht natürlich den Vater. Und da ist der Vater erregt und er ruft, was heißt hier angeben? Ich weiß es eben besser, das ist einfach eine Tatsache. Da kommt die Mutter direkt darauf, reg dich doch nicht so auf, das ist ja nicht zum Aushalten. Da brüllt der Vater, du regst dich doch auf. Du hättest deinen Ton mal hören sollen. Da sagt die Mutter lautstark, muss das die ganze Nachbarschaft hören? Da sagt der Vater, du hast doch angefangen. Nein, sagt die Mutter, du hast angefangen. Und jetzt geht's weiter. Ist das nicht so ein klassischer Streit? Peter wollte wissen, wann die Berliner Mauer gebaut wurde. Er wusste es jetzt immer noch nicht. Der Streit hatte sich verselbstständigt und am Ende ging es nicht mehr um die Berliner Mauer. Und ich glaube, je nachdem, wie lang sich der Streit fortgesetzt hat, da hätte man hinterher überlegen müssen, wie kam es überhaupt dazu? Von der Berliner Mauer war überhaupt nicht mehr die Rede hinterher. Aber so ist das oft mit Streiten. Sie verselbstständigen sich, weil mittendrin Gehässigkeiten kommen. Weil Beleidigungen kommen, weil der eine sich aufs Füßchen getreten fühlt und der andere auch. Und jeder denkt, ich bin aber der Schuldlose. Und der andere denkt, nein, ich bin der Schuldlose. Und jeder wirft dem anderen die Schuld des anderen vor. Das ist Streit und Zank. Nur, dass wir es mal ein bisschen vor Augen haben, ja? Da können wir jetzt alle möglichen anderen Situationen einsetzen. Es gibt auch Zank, der geht ganz leise vor sich. Und doch rumort es im Inneren. Da sagt der eine vielleicht gar nicht viel. Aber er zankt sich noch mit dem anderen, wenn er schon weg ist. Und bei nächster Gelegenheit bekommt das auch wieder zu spüren, dass er Zank mit ihm hat. Es gibt die verschiedensten Sorten von Zank. Aber oft hat er nichtige Gründe. Und je dichter die Menschen beieinander wohnen, je mehr kann man sich um Kleinigkeiten aufreiben. Ja, auch in der Ehe nicht. Kleinigkeiten sind es manchmal. Ich habe es ja schon öfter mal gesagt. Vielleicht die offene Zahnpastatube, die den einen stört, weil die Zahnpasta eintrocknet und der andere, der denkt immer nicht daran. Oder irgendwas anderes, die Brille liegt am verkehrten Ort oder etwas ist gerade nicht aufgeräumt worden. Natürlich, wir wollen auch Ordnung lernen, aber wir merken, es sind oft Kleinigkeiten, um die sich Menschen zerstreiten können. Aber eins wollen wir nicht aus dem Auge lassen. Hinter dem Allen steht etwas Größeres, nämlich die Macht des Feindes. Der Teufel hat ein reges Interesse, wenn wir uns streiten. Und deshalb sät er auch unter Gläubigen Streit. Ja, er möchte, dass sie sich auch streiten. In der Welt bringt das ja sowieso fertig, nicht? Bis dahin, dass es zu Kriegen kommt. Ist ja auch nichts anderes als Zank und Streit, nur in der furchtbaren Vollendung. Aber er versucht es auch in den Reihen derer, die an Jesus glauben. Wenn er sie in Zank und Streit bringen kann, dann tut er es. Und es ist die Frage, wie oft lassen wir uns dazu gebrauchen? Er, diese Macht der Finsternis, macht keinen Halt vor den Gläubigen. Wenn er sie zerstreiten kann, tut er es. Und wenn es um nichtiger Dinge willen ist. Streit, Hass. Und in der Folge kann es bis zu Mord und Totschlag gehen. Sollte ja unter Gläubigen natürlich keinesfalls so weit kommen, aber ist sicher auch schon geschehen. In der Welt kann man es ja bald täglich in der Zeitung lesen. Zank ist es, Streit, Hass, Mord und Totschlag. Deshalb sagt der Herr Jesus auch, dass der, der seinen Bruder hasst, schon ein Totschläger ist. Also, das ist Zank. Jetzt zum Zweiten. Euch. Zankt euch nicht auf dem Weg. Wir sehen, zum Zanken gehören mindestens zwei. Es war der Pfarrer Wilhelm Busch, als er das erste Mal in einer Großstadtgemeinde Kinder unterrichtete. Da wusste er nicht so richtig, wie es in den Familien zu Hause zuging. Und um die Sache zu klären, da sagte er, ich wollte erst einmal die Lage klären. Und dann hat er eine Frage gestellt, mitten in die Reihen der Schüler. Bei wem ist Krach zu Hause? Boah, da gingen die Finger hoch. Er hatte rund 80 Schüler vor sich. Damals konnte man wohl noch 80 unterrichten. Heute muss man gucken, dass man bei 25 bleibt. Da gingen die Finger hoch, hat er gedacht, so rum nicht. Nein, sagte er, wir machen es andersrum. Es stehe mal auf, bei wem kein Krach zu Hause ist. 1, 2, 3, 4. 4 standen auf. Ja, sagt er, wie kommt das? Bei euch ist kein Krach, es gehört doch offenbar zum täglichen Brot. Warum ist denn bei euch kein Krach? Da sagten die 4 wie aus einem Munde, wir wohnen allein. Das waren die einzigen, bei denen kein Krach war zu Hause. Busch sagt, in diesem Augenblick ging mir etwas auf von der grenzenlosen Einsamkeit Jesu, der gesagt hat, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das war die Situation zu Hause. Und wir merken, zum Krach, zum Zank braucht es zwei. Und mancher wähnt sich vielleicht als sehr friedfertig und denkt, nun, wie haben die sich gezankt? Könnte mir nicht passieren. Aber er ist meistens allein. Und deshalb trügt dieser Schein. Vielleicht aber, wenn derjenige, der so allein ist, mit guten Freunden in Urlaub fährt 2 Wochen, dann kann sein, hinterher, dann gehen die sich gegenseitig auch, um es mal was locker zu sagen, auf den Wecker. Denn der eine hat ganz andere Ansichten als der nächste und irgendwann merkt man, das passt mir nicht und dann kommen sie womöglich auch in Zank. Lass uns vorsichtig sein mit der Eigenbeurteilung. Könnte mir nicht passieren. Vielleicht fehlt manchem schlicht der Mensch, mit dem er sich zanken könnte. Aber gerade da soll ja der Zank vermieden werden, nicht, wenn wir allein auf einer Insel sind und keiner da ist. Da scheint das Wort nicht so wichtig für uns zu sein. Da können wir uns aber auch noch im Geiste zanken mit jemand. Auch wenn er nicht da ist. Aber die Bewährung kommt mittendrin im Alltag, wo wir unter Menschen stehen. Da können wir uns zanken. Aber das Gebot heißt, zankt euch nicht. Wir sehen also, zum Zank gehören 2, mindestens 2. Und zwar 2, die beide auf den Zank eingegangen sind. Wir kommen dann nachher noch drauf. Es sind immer zwei, die auf den Zank eingegangen sind. Denn sonst gäbe es keinen richtigen Zank. Aber da kommen wir nachher noch zu. Also, erstens Zank, zweitens euch, drittens auf dem Weg. Auf welchem Weg waren denn hier die Brüder Josefs? Auf einem schlechten Weg, dass man sagen könnte, das war so ein schlechter Weg, da konnte es ja nur Zank und Streit geben. Waren sie auf einem schlechten Weg? Oh, sie hätten doch auf keinem besseren Weg sein können. Sie waren auf dem Weg, den alten Vater Jakob nach Ägypten zu holen und ihre Familien nach Ägypten zu holen, nämlich dorthin, wo es Brot gab. Sie waren auf dem Weg der Rettung von Menschen. Und auf diesem Weg sollten sie sich nicht zanken. Oh, auf welchem Weg sind wir denn? Wir können es gerade übertragen. Sind denn wir, die wir dem Herrn Jesus folgen, nicht auf dem gleichen Weg? Sind wir nicht auf dem Weg zur Errettung von Menschen, nicht vom natürlichen Hungertod, sondern vom ewigen Hungertod? Wir wollen Menschen nicht zu Josef, aber doch zu Jesus holen, damit sie gerettet werden. Seht, und auf diesem Weg sagt uns Jesus, habt Frieden untereinander. Oder um bei dem Vers zu bleiben, zankt euch nicht auf dem Weg. Und wie viel Zank und Streit hat es schon gegeben unter Gläubigen? Wie viel Gemeindespaltungen sogar, die oft gar nicht den tiefsten Ursprung in der unterschiedlichen Lehre hatten oder haben, sondern weil man miteinander nicht auskam. Weil der eine dem anderen nicht lag. Weil man das Gebot nicht berücksichtigt hatte, zankt euch nicht auf dem Weg. Wenn sich wirklich welche trennen, um klarer Lehrunterschiede willen, muss es eigentlich auch nicht zum Zank kommen. Dann kann man, es ist eine Sache, die ja jemand leid tun muss. Aber wenn es um des Gewissens willen ist, dann ist es was anderes, wenn es eine Trennung gibt. Aber die muss nicht im Zank enden. Aber oft sind solche Trennungen Zänkereien zwischen Menschen, die nicht miteinander auskommen. Nicht, weil irgendwas mit der Lehre nicht stimmt. Das wird vielleicht manchmal auch dann noch mit hineingenommen. Aber in Wirklichkeit hätte man darüber zum Frieden kommen können. Ach, und nun lasst uns nochmal bedenken, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Die Brüder Josefs waren auf diesem guten Weg und auf diesem guten Weg hatten sie alles. Sie haben seine Herrlichkeit in Ägypten gesehen. Wessen Herrlichkeit? Josefs Herrlichkeit. Und wir? Wir wissen von der Herrlichkeit Jesu. Sie hatten Vergebung aller Schuld, wie schon gesagt. Und wir haben sie auch durch Jesus. Und sie waren reich beschenkt, als sie nach Hause gingen. Sie mussten sich nicht um einen Sack Korn zanken, dass bloß jeder auch genug abkriegte. Sie hatten so viel mit und Wechselkleider. Sie hatten alles. Sie waren reich beschenkt. Und in Jesus Christus sind wir auch reich beschenkt. Und dennoch wurden sie ermahnt, zankt euch nicht auf dem Wege, auf diesem guten Weg. Und Jesus ermahnt uns auch. Zankt euch nicht auf dem Wege. Dieser Satz ist auch uns zur Belehrung gegeben. Wir wollen heute nicht herausgehen und denken, nun ja, das waren die Brüder Josefs. Nein, ich und du, wir sind gemeint. Zankt euch nicht auf dem Wege. Ja, auch die geistliche Einheit kann schnell gestört sein. Es geht nicht nur immer um so Alltäglichkeiten, wo man sich eben, was weiß ich, um die offene Zahnpastatube streitet. Nein, es geht auch um wirklich geistliche Einheit, die zerstört werden kann durch so trivialen Streit. Und das fängt oft damit an, dass man einfach falschen Gedanken Raum gibt. Wie schnell denken wir über jemand, dass er vielleicht auch so und so über uns gedacht hat, und dann sehen wir noch was, denken, es passt auch da rein, und dann kommt noch was dazu, und dann ist alles aus. Dann haben wir in unserem Kopf ein Gedankengebilde, was vielleicht von hinten bis vorne nicht stimmt, aber wir nähren es ständig. So kann geistliche Einheit zerstört werden. Oder man gibt dann nicht nur den falschen Gedanken Raum, sondern auch falschen und schlechten Worten Raum, indem man sie A spricht. Wie schnell geht das? Da hat man das Falsche weitergesprochen. Aber B, wenn man sie spricht, ist ja auch jemand da, der sie hört, nicht? Und es gibt ja manchmal nichts Interessanteres, als irgendeine schlechte Nachricht zu hören. Hast du schon gehört? Ja, das darf doch nicht wahr sein, sagt der andere. Nicht nur der, der es sagt und es vielleicht noch nicht mal genau weiß, das ist es ja, sondern der, der es hört und auch froh ist, dass er sowas hören kann. Das alles zerstört geistliche Einheit. Da ist es besser, wenn es wirklich was Gravierendes ist, wenn man auch mit demjenigen spricht, als dass man es überall herumträgt. Das ist ja auch der Rat Jesu. Dann überführe ihn zwischen dir und ihm. So soll der Streit ja gelöst werden. Aber oft ist das nur in Gedanken und Worten der Fall und dann wird geistliche Einheit zerstört. Dann zanken wir uns, aber auch nicht nur Jesus sagt, sondern auch Paulus sagt, seid in Frieden untereinander. 1. Thessalonicher 5. Ja, zankt euch nicht auf dem Weg. So, jetzt wissen wir, was Zank ist. Wir wissen, dass wir zwei dazu gehören. Wir wissen, dass das sogar auf diesem guten Weg geschehen kann. Aber dabei wollen wir natürlich nicht stehen bleiben. Aber weil das so ist, ist die Mahnung da. Zankt euch nicht auf dem Weg. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn weg von diesem Zank? Aber ist Zank denn nicht was Normales? Ja, ist schon was Normales in dieser Welt, aber ist eben nichts Göttliches. Wie kommen wir von dem Zank zum Frieden? Und das wollen wir wieder in drei Etappen betrachten. Und die erste heißt, es ist die beste. Wir sollen den Zank vermeiden. Die zweite Etappe heißt, wenn es nun aber doch geschehen ist, was machen wir dann mit dem Zank? Wir sollen ihn begraben. Aber dann muss noch was dazukommen. Und das ist das Dritte. Und das ist der Friede Gottes. Nicht irgendein Friede. Der Friede Gottes. Das alles drei gehört zusammen, um vom Zank zum Frieden zu kommen. Erstens, wir sollen den Zank vermeiden. In Römer 12, Vers 18, Vers 18 heißt es, wenn möglich, so viel an euch ist, lebet mit allen Menschen in Frieden. Das ist ein Gebot der Bibel, das ist ein Gebot Gottes. Und damit liegt in diesem Gebot auch Kraft, dass wir das tun können. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebet mit allen Menschen in Frieden. Natürlich, zum Zank gehören zwei, aber zum Frieden gehören auch zwei. So viel an euch ist. Das heißt, dass wir zur Not auch einen einseitigen Frieden machen. Aber dieses Wort beinhaltet auf jeden Fall, wir sollen den Zank vermeiden. So viel an uns liegt, mag der andere auch zanken. Aber wie viel liegt an dir, dass du den Zank vermeiden kannst? Und er möchte uns einen einfachen, aber doch sehr wirkungsvollen Rat vom Modersohn, Pfarrer Modersohn, mitgeben. Er hat einmal gesagt, es gibt drei Grundsätze für Friedenskinder. Es ist ja so einfach. Der erste Grundsatz heißt, ich, es geht immer um ich. Oder um dich, nicht, wenn du es auf dich beziehst. Denn es heißt ja, so viel an euch liegt, habt Frieden mit jedermann. Also es geht um mich. Aber wir denken immer, es geht ja um den anderen. Der ist ja so ein elender Streithahn. Wir fragen uns jetzt, wie kann ich Zank vermeiden? So viel an dir liegt. Und wenn das jeder für sich denkt, dann haben wir sowieso bald Frieden. So viel an euch liegt. Also erster Punkt. Drei Grundsätze für Friedenskinder. Modersohn sagt, der erste heißt, ich fange keinen Zank an. Der zweite, ich gehe auf keinen Zank ein. Und der dritte, ich gieße kein Öl ins Feuer. Drei ganz einfache Ratschläge, aber sehr wirkungsvoll. Ich fange keinen Zank an. Modersohn sagt, oh, wenn alle Kinder Gottes diesen Grundsatz hätten, wie viel Zank und Streit würde dann vermieden? Hast du schon mal Zank angefangen? Habe ich schon mal Zank angefangen? Wir wissen es doch alle genau, nicht? Ich fange keinen Zank. Wenn das schon jedes Gotteskind täte, bräuchten wir gar nicht mehr weiterreden. Das andere brauchen wir dann nicht mehr. Ich fange keinen Zank an. Ein wichtiger Ratschlag. Wir können ihn natürlich nur realisieren im Aufblick zu Gott. Aber da geht es sowieso in diesem Thema bei. Es geht nicht darum, das in eigener Kraft zu tun. Aber wenn der Herr uns sagen lässt, zankt euch nicht auf dem Wege, dann haben wir auch das Recht, in dem Moment, wo wir gerade dabei sind, uns zu zanken, zum Himmel aufzuschauen und zu sagen, Herr Jesus, hilf mir, ich muss mich nicht zanken. Ich will mich auch nicht zanken. Wenn wir das nur rechtzeitig bedenken würden, dann würden wir das tun, was hier steht, ich fange keinen Zank an. Punkt. Einen Wächter an unsere Lippen müssen wir stellen lassen. Aber wir wissen, wie schnell es dennoch geht mit dem Zank. Und selbst wenn du keinen Zank angefangen hast, dann hat der andere ihn vielleicht angefangen. Und sagst du, ja, ich war's ja nicht. Jetzt kommt der zweite Rat. Und der muss dazu kommen, ich gehe auf keinen Zank ein. Erinnern wir uns an das Beispiel vorhin. Stellt euch vor, einer von beiden wäre nicht auf den Zank eingegangen. Es wäre nicht zu diesem Hochschaukeln gekommen. Es wäre unmöglich gewesen. Denn zum Hochschaukeln braucht es immer ein Gegengewicht. Das wäre weggefallen. Die Welle des Ärgers oder des ersten Ärgers, die wäre da am Sande, am Strande ausgerollt. Aber wenn wir ihm natürlich was entgegensetzen, nicht so unsere eigenen Wellenbrecher, dann kracht's und knallt's. Der zweite Rat, also ich gehe auf keinen Zank ein, denn ein Wort gibt das andere. Und da gibt's manchmal ganz einfache Rezepte. Zu Pfarrer Flattig, so las ich, kam einmal eine Frau und sie beklagte sich über ihren Mann, weil der immer Streit anfange. Nun war der Mann aber offensichtlich auch nicht gläubig, denn er fing diesen Streit immer an, besonders wenn er aus dem Wirtshaus kam und getrunken hatte. Und dann fing er Streit an und es wäre nicht zum Aushalten gewesen und er schlage sie sogar manchmal. Ja. Was sollte er nun sagen? Er hatte einen weisen Rat. Also im Nachhinein ergab es sich, dass es ein sehr weiser Rat war. Er sagte zu dieser Frau, ich gebe Ihnen jetzt eine Flasche mit und da ist ein ganz besonderes Wasser drin. Wenn der Mann nun heimkommt abends, dort aus dem Wirtshaus, dann nehmen Sie einen Löffel von diesem Wasser aus der Flasche. aber sie dürfen das Wasser nicht runterschlucken. Sie müssen es im Munde behalten, bis ihr Mann eingeschlafen ist. Sonst wirkt es nicht. Es hört sich ja was einfältig an, aber offensichtlich hat die Frau es nicht durchblickt. Sie hat das getan, bei allem Respekt, den sie wohl auch vor dem Pfarrer hatte. Sie hat das getan. Und nach einiger Zeit, da kam die Frau wieder und sie sagte, das Wasser hatte Wunder gewirkt. Bitte geben Sie mir doch noch mal eine Flasche davon. Da hat Flattig gesagt, Sie können es sich selbst dort am Brunnen holen. Ob sie da verstanden hat? Das war was ganz Herkömmliches. Was war es denn? Halt den Mund. Und das musste sie nun tun, solange sie dieses Wasser im Munde hatte. Und schon hörte der Zank auf, wenn er vielleicht am Anfang auch da war, aber der Mann hatte niemanden, mit dem er zanken konnte. Und da war Friede und sie war selbst froh darüber. Es ist so, gehe auf keinen Zank ein, selbst wenn der andere in der Lage ist, sich jetzt zu zanken, vielleicht auch, weil er gerade erregt ist, nicht? Wir sind ja alle in verschiedenen Situationen, es ist ja so, nicht? Es ist ja nicht jeder immer gleich gut drauf. Vielleicht hat er gerade viel Stress gehabt oder nicht, also im Wirtshaus, das meine ich jetzt nicht, das ist vermeidbar, nicht? Aber überhaupt, und es ist so vieles zusammengekommen, dann ist der Ton gerade mal anders, kennen wir das nicht? Und der andere sagt, was will der mir denn? Und schon geht's los. Aber wenn man dann die Gnade hat, nicht auf den Zank einzugehen, dann kommt's auch wahrscheinlich nicht dazu. Ein wichtiger Punkt, das ist der zweite Punkt. Und der dritte, den Modersohn rät. Ich gieße kein Öl ins Feuer. Das heißt, ich schüre und hetze nicht. Das kann geschehen im eigenen Zank, den man gerade hat, nicht? Aber dann geht man ja drauf ein. Den Punkt hatten wir ja eigentlich schon. Ich denke, dieser dritte Punkt ist gerade auch ein Punkt, wenn man als Dritter hinzukommt zu einem Zank oder einem dieser Zank berichtet wird. Ja, dann müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht Öl ins Feuer gießen. Ja, stimmt, habe ich ja immer schon gesagt. Und man schlägt sich auf eine Seite. Natürlich gibt es auch Situationen, wo eine Sache klar ist, wo man nicht etwas rechtfertigen kann, was nicht zu rechtfertigen ist. Aber wir müssen aufpassen. Und gerade müssen die aufpassen, nicht Öl ins Feuer zu gießen, wo verwandtschaftliche Bande sind. Denk jetzt mal an Eheleute, wo die Eltern sich ja immer leicht, vielleicht die einen auf die Seite der Tochter, die anderen auf die Seite des Sohnes sich schlagen, weil es eben ihr Sohn ist oder ihre Tochter. Wie schnell geht das? Eigenfleisch und Blut steht einem ja näher als das andere. Man sieht dann nur die Fehler des anderen, die vielleicht auch da sind, aber man muss aufpassen, auch hier nicht noch Öl ins Feuer zu gießen, selbst wenn es da ist, noch Öl hinein zu gießen, dann wird es nämlich noch schlimmer und womöglich noch hetzen, sondern man sollte zum Frieden raten. Das ist es. Das ist der dritte Punkt, wie man Streit vermeiden kann. Also, Zank vermeiden. Das war die erste Etappe, hatte ich vorhin gesagt. Wie kommen wir zum Frieden? Die zweite Etappe, Begraben des Zanks. Wenn er nun dennoch da war, und das ist nun mal die Realität in diesem Leben, er ist manchmal einfach da. Was machen wir denn dann? Vermeiden können wir ihn ja nicht mehr, ist ja schon geschehen. Dann muss er wieder begraben werden. Aber man kann Zank und Streit nur wirklich begraben, wenn man auch vergibt. Und mancher Zank und Streit hält sich über Jahre, weil nicht vergeben wird. Das ist aber ein Gebot, das uns der Herr sagt. Natürlich, wir müssen auch hier zweierlei auseinanderhalten. Es gibt auf der einen Seite Schwächen und unangenehme Charakterzüge am anderen, die wir nicht so schätzen. Es gibt auf der anderen Seite auch ganz konkrete und bewusste Sünde. Die kann man natürlich in der Gemeinde auch nicht einfach unter den Teppich kehren. Das kann man auch nicht machen, da muss man dann schon drüber reden. Aber dennoch, es geht um Vergebung. Und jetzt zu dem letzten Mal, zu der konkreten Sünde. Wo wirklich Sünde da ist, da heißt es in der Bibel, Lukas 17, habet Acht auf euch selbst. Das ist das Erste, was gesagt wird, nicht? Habt erstmal Acht auf euch selbst. Und dann geht's weiter. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, so vergib ihm. Vergebung, nicht wieder ausgraben, vergib ihm. Und diese Bereitschaft zur Vergebung, die muss immer da sein. Im Vater unser, da heißt es ja, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldiger. Merken wir da was? Das ist die Bitte an Gott, uns so zu vergeben, wie wir vergeben. Und da merken wir schon, wir müssen vergeben. Ach, wir dürfen vergeben. Denn wenn wir nicht vergeben, sind wir ja selbst die Leidtragenden. Denn wir müssen das immer mit uns rumschleppen, weil wir nicht vergeben wollen. Wir selbst leiden darunter. Und die anderen leiden auch darunter. Und der Zank wird genährt. Nein, er soll begraben werden. Denn, sagt Jesus in Matthäus 6, wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebet, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Er sagt aber auch genau umgekehrt. Und wenn nicht, dann nicht. Wir sind berufen zu vergeben. Denn Zank und Streit soll nicht unter uns sein, die wir hingehen auf dem guten Weg. Und wo es war, lasst ihn uns begraben und lasst uns vergeben. Der Weg zum Frieden geht immer über die Vergebung. Und da ist es Unsinn zu sagen, vergeben kann ich zwar, aber vergessen nicht. Das ist Unsinn, nicht? Das heißt im Grunde, ich kann auch nicht vergeben. Das heißt, ich muss da immer wieder dran denken. Dann will ich nicht vergeben. Ach, der Petrus, da stand da vor seinem Herrn und dachte schon wunders, was er für hohe Gedanken hatte. Wie oft muss ich meinem Bruder oder soll ich ihm vergeben? Wie oft? Bis siebenmal? Er hatte vielleicht gedacht, sieben, die Zahl Gottes, an sieben Tagen hat Gott die Erde geschaffen. Bis siebenmal? Ich glaube, er kam sich sicher gut vor damit, mit diesem Vorschlag. Und dann sagt der Herr ihm, Jesus spricht zu ihm, nicht sage ich dir bis siebenmal, sondern bis 70 mal sieben, also 94 mal, ja. Jetzt eine Strichliste führen. Ist das gemeint? Ist natürlich nicht gemeint. Gemeint ist doch mit dieser Vervollkommnung der Zahl sieben, sieben mal 70. Es ist doch gemeint, vergib immer wieder. Seid zur Vergebung bereit. Nur so kann Zank begraben werden. Das ist jetzt auch nur bei konkreter Sünde. Aber nun gibt es ja noch das andere, ich sagte es vorhin ja auch, die Charakterzüge, die Schwächen, die ein Mensch hat. Ja, die enden natürlich auch oft in der Schuld. Aber die kriegen wir auch nur über die Vergebung weg. Aber da sagt uns die Bibel noch was Besonderes, nämlich in Kolosser 3, ab Vers 12, zieht nun an. Das ist was müssen wir uns anziehen, das haben wir nicht. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Und jetzt kommt es, einander ertragend. Und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage wieder den anderen hat. Das ist es, denn gerade in dem Bereich der Charakterschwächen, die so manchmal über den Menschen kommen, weil er sie schon so in die Wiege gelegt bekommen hat, ja, die sollen wir auch ablegen im Namen Jesu. Natürlich, ich will das nicht verharmlosen, auch nicht schönreden, aber es haftet dem Menschen halt so an, dem einen das, dem anderen das, wir wissen es doch. Da heißt es, einander ertragend und vergebend. Nicht ohne den Hinweis auf den Herrn Jesus. Denn es heißt dann im Folgenden, wie auch der Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Wie oft muss er unsere Charakterschwäche erdulden, tagtäglich. Und wenn er keine Geduld mehr hätte, dann wäre es aus mit uns. Und doch erträgt er und hilft uns. Und so sollen wir auch mit dem anderen handeln. Begraben des Zankes. Also, den Zank vermeiden, den Zank begraben. Wenn wir das nun beides getan haben, dann ist der Zank weg, dann reicht's doch, jetzt können wir doch hinausgehen, oder? Nein, dann ist nur der Zank weg. Jetzt soll aber doch noch das Gute kommen. Und das ist der Friede Gottes. Und den brauchen wir dann noch dazu. Aber der Friede Gottes, der wächst nicht auf dem Boden des Zankes und Streites. Wenn das aber weg ist, entweder gar nicht erst angefangen oder begraben, dann soll er hinzukommen. Und da müssen wir erstmal festhalten, Gott ist ein Gott des Friedens. Römer 15, Vers 33. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen, sagt der Apostel Paulus. Oh, wir möchten doch, dass Gott mit uns sei, oder? Welchen Gott wollen wir denn, dass er mit uns sei? Der allmächtige Gott, der soll mit uns sein. Warum? Weil er alles tun kann und ihm niemand was hindern kann. Wir brauchen den allmächtigen Gott. Wir brauchen auch den allwissenden Gott, der uns in jeder Lage raten kann. Der soll bei uns sein. Aber der allmächtige und der allwissende Gott ist gleichzeitig ein Gott des Friedens. Und wenn Gott mit uns ist, dann ist er nicht nur in seinen Eigenschaften als allmächtiger oder allwissender oder noch alle möglichen anderen Eigenschaften, die er hat, mit uns, sondern er ist auch mit uns als der Gott des Friedens. Wollen wir den auch dabei haben? Oder nur den allmächtigen und allwissenden Gott? Gott teilt sich nicht. Entweder er geht mit uns oder er geht nicht mit uns. Und er teilt nicht seine Eigenschaften auf. Er ist der Gott des Friedens. Wollen wir ihn dabei haben? Wahre Kinder Gottes wollen Frieden. Und daran müssen wir uns prüfen. Wollen wir Frieden oder wollen wir ihn nicht? Jetzt mal ganz ehrlich. Wollen wir ihn oder wollen wir ihn nicht? Jetzt mal nicht drum herum reden. Du sagst, der andere will ja keinen Frieden. Nein, so viel an euch liegt. Wollen wir Frieden oder nicht? Glückselig die Friedensstifter, sagt Jesus, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Da wissen wir, wer der Sohn, wer zu den Söhnen oder auch den Töchtern Gottes gehört, die Frieden stiften. Und das ist ja noch was ganz anderes als Frieden halten. Frieden stiften, aber den können wir auch schon unserem Gegenüber, aber auch noch bei Dritten, wo Streit ist. Die sowas tun, das sind die Söhne Gottes. Daran werden sie erkannt. Und der Friede Gottes, das müssen wir bedenken, ist keine Sache unseres Verstandes. Den können wir nicht mit unseren paar Sinnen auf die Reihe bekommen. Oder nach dem Motto, je intelligenter eine Welt ist, je mehr Frieden ist da. Das stimmt nicht. Oh, es gibt genug hochintelligente Leute, die können sich genauso streiten, wie welche, die nicht so intelligent sind. Denn der Friede Gottes liegt nicht im Verstand, sagt uns die Bibel. Philipper 4, Vers 7, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Und wenn er allen Verstand übersteigt, übersteigt er auch den Verstand des Intelligentesten, der über diese Erde läuft. Der Friede Gottes liegt über dem Verstand. Der Friede Gottes ist nicht etwas, der was mit Bildung zu tun hätte. Nein, der Friede Gottes kommt eben von Gott. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu. Erst dieser Friede bewahrt unseren Sinn, und in unserem Sinn sind unsere Gedanken, in unserem Sinn ist unsere Intelligenz. Und wenn der Friede Gottes nicht seinen Schirm darüber breitet, dann können wir intelligente Streithähne sein. Aber wir sind trotzdem Streithähne. Nein, der Friede Gottes erhebt sich über den Verstand. Und wir merken, es heißt ja der Friede Gottes. Es ist nicht dein Friede. Es ist nicht der Friede des Manuels oder des Michaels. Es ist der Friede Gottes. Und dieser Friede kann uns nur geschenkt werden. Aber wollen wir ihn auch? Das ist ja der Punkt. Erbitten wir ihn, lassen wir ihn uns schenken. Der Apostel Paulus, er grüßt immer wieder die Gemeinden. Und ich will uns jetzt mal einen Gruß vorlesen. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das steht nicht nur einmal in der Bibel. Ihr könnt es ja mal suchen. Immer wieder dasselbe. In allen möglichen Briefen immer wieder dasselbe. Ja, warum wiederholt sich denn Paulus so oft? Weil er das den Gläubigen wünscht. Weil er ihnen das als Segen zuspricht. Gnade euch. Und Friede von, nicht von uns, von Gott und dem Herrn Jesus Christus. Da kommt der Friede her. Da kommt er her, nirgendwo anders. Und es nützt uns alles nichts. Alles, was wir heute gehört haben, über Zank vermeiden oder Zank begraben, wenn wir nicht hier hinkommen, dass wir sagen, Herr, ich will Friede von Gott. Da kommen wir nicht dahin. Friede von Gott kommt aus einer ganz anderen Sphäre. Sie kommt nicht daher, wo wir selbst zugreifen könnten. Es ist ein Geschenk von oben. Doch wir können zugreifen durch den Glauben, aber nicht durch unser Wesen oder durch unser Wollen nur. Friede von Gott und dem Herrn Jesus Christus. Da müssen wir drum bitten. Da müssen wir beten und sagen, Herr, schenk mir deinen Frieden. Ja, wird er uns denn geben? Ja, warum soll er uns nicht geben? Er lässt uns doch sagen, zankt euch nicht auf dem Weg. Will er uns dann seinen Frieden vorenthalten? Nein, er will ihn uns schenken. Aber wir schaffen es nicht, wenn wir an den Punkt nur kommen oder kämen und sagen, Herr, ich brauche Frieden von Gott. Ja, Frieden dem Strom gleich will der Herr uns schenken. Und dieser Frieden soll sich dann noch mehren. Wir können also gar nicht sagen, ja, ich habe ihn gestern bekommen und jetzt gibt's da eh nichts mehr. Nein, das stimmt nicht. Petrus sagt es in seinem Brief, im ersten Brief und im zweiten Brief, sagt es zweimal an genau der gleichen Stelle. 1. Petrus 1, Vers 2 und 2. Petrus 1, Vers 2. Das also gehört zum Grußwort noch. Im ersten heißt es, Gnade und Friede sei euch vermehrt. Und in der zweiten Stelle, Gnade und Friede sei euch vermehrt in der Erkenntnis Gottes und Jesu unseres Herrn. Das heißt so viel wie, immer reichlicher werde euch der Friede zuteil. Immer mehr. Vielleicht bist du froh, dass Gott dir gestern davon, von dem Frieden was geschenkt hat oder an dir heute schenken will. Er hat noch mehr davon. Gnade und Friede sei euch vermehrt. Gott will uns den Frieden vermehren, ist auch ein Segenswunsch. Wollen wir das alles? wollen wir diese Gnade. Das alles liegt auch für uns bereit. Und deshalb lasst uns den Rat des Josefs doch mitnehmen, von dem wir heute gehört haben, mitnehmen auf den Pilgerlauf. Damit entließ er seine Brüder, und sie gingen, und er sprach zu ihnen: Zankt euch nicht auf dem Wege. Wir werden gleich auch entlassen, und wir gehen. Genau dasselbe. Wollen wir denn das mitnehmen? Wir werden gleich entlassen und wir gehen. Wollen wir es mitnehmen? Ach, der Herr schenke es, dass wir es mitnehmen. Zankt euch nicht auf dem Wege. Amen.